Kultur denken, der Podcast des IFK Wien.
Guten Tag, Sie beginnen gerade im Rahmen von Kulturdenken eine Episode der Podcast-Reihe Nichts Besonderes zu hören, die sich, wie der Titel schon verspricht, dem eher Beiläufigen widmet und weniger dem Aufsehenerregenden, aber wohl dem, was am Alltäglichen oder Massentauglichen selbsterregend sein kann. Mein Name ist Insa Hertel und in dieser Folge habe ich Dr. Michael Schödelbauer zu Gast und freue mich sehr darüber. Es wäre schön, wenn du dich vielleicht kurz selbst vorstellen könntest.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dieser Reihe. Kulturdenken, da hatte ich eigentlich Glück schon zu Beginn meines Studiums. Ich habe in Erlangen-Nürnberg studiert und da gab es einen Lehrstuhl für Handlungs- und Kulturpsychologie im ganz normalen Psychologiestudium. Und im Anschluss an das Studium der Psychologie und Philosophie habe ich dann neben meiner klinischen Tätigkeit an der Uniklinik in Hamburg als Fellow auch ein Jahr am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen arbeiten können. Und ja, bis heute freue ich mich, wenn ich so auch so zwischen den Disziplinen, also zwischen Psychoanalyse, Psychiatrie, Philosophie, Sprachwissenschaften, mich auch bewegen kann. Ich habe so in meiner Dissertation, die hat den Titel gehabt, Psyche, Locus, Lesezirkel, habe ich zum Beispiel Philosophie und Psychoanalyse in Person von Martin Heidegger, unter anderem auch Freud, so ins virtuelle Gespräch gebracht und habe dann aus dem Lesezirkel, wie ich es genannt habe, zwischen Heidegger, Freud und mir als Leser, hat sich dann eine Theorie des Lesens entwickelt. Und ja, Lesen, das ist ja Lese, das ist Auslesen, das ist Auflesen, Zusammenlesen und nicht zuletzt auch Verlesen. Und da sind wir ja im Grunde auch schon beim Thema der Fehlleistungen.
Genau, wir haben uns ja heute eine Art Klassiker aus dem europäischen und zwar eben speziell auch dem psychoanalytischen Kontext vorgenommen, der schon durch seinen Titel seine Aufnahme in diese Podcast-Reihe geradezu nahelegt, ne? Also es geht um Sigmund Freuds Schrift zur Psychopathologie des Alltagslebens, die Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen ist und in der er selber einmal schreibt, er fürchte, er sei mit seinen Beispielen einfach banal geworden, jedoch könne es ihm doch nur recht sein, wenn er auf Dinge stoße, die jedermann bekannt seien und die jeder in der nämlichen Weise verstehe, da er bloß vorhabe, das Alltägliche zu sammeln und wissenschaftlich zu verwerten. Und ich möchte dich zunächst zu deinen Gedanken zu dem Titel dieser Abhandlung fragen und vielleicht auch, wie du den Blick auf das Alltägliche in dieser fassen würdest.
Naja, dieses Buch ist natürlich selbst irgendwie Teil unserer Alltagskultur geworden bei der Riesenverbreitung, die das Buch gefunden hat. Also alleine bis zu Freuds Tod ist es in 12 Sprachen übersetzt worden und stelle ich mir als eine ziemliche Herausforderung vor, einen Versprecher nach dem anderen aus dem Deutschen in eine andere Sprache irgendwie zu übersetzen. Und dann 11 Auflagen hat das Buch dann zu Lebzeiten von Freud erlebt. Also man kann schon sagen, der Titel ist uns ja bis heute sehr, sehr geläufig geworden, aber damit wird, denke ich, die Provokation im Titel gar nicht mehr lesbar. Ich finde nämlich, es ist ein Titel voller Widerspruch. Also unter Psychopathologie versteht man ja normalerweise die Lehre von der Beschreibung klinischer Phänomene, also Symptome und Syndrome bei psychischen Erkrankungen, Eigenheiten bei Bewusstsein, Orientierung, Denken, Gedächtnis und so weiter, Persönlichkeit. Also letztlich die Beschreibung von Zuständen ja in Ausnahmesituationen. Und dieses Wort Psychopathologie, das paart sich da einfach im Titel mit Alltagsleben, also dem Gewöhnlichen schlechthin in seinen Gewohnheiten und Gewöhnlichkeiten. Und dieser Widerspruch im Titel, der unterläuft, wie Freud es an anderen Stellen auch tut, aber eben schon in dieser Schrift, unsere selbst wieder gewöhnliche Unterscheidung von Abnormen und Normalität, von Krankheit und Gesundheit. Und darin sehe ich eigentlich eine ganz wichtige Provokation dieses Buchs.
Ja, genau. Und du hast es ja auch schon gesagt, diesen Begriff ist schon gefallen, ne? Der Freudschen Fehlleistung. So, das ist ja eins dieser ganz bekannten Phänomene, die sich Freud in dieser Schrift auch vornimmt und der eben, wie du sagst, auch inzwischen so fester Bestandteil ja der Alltagssprache ist. Also, dass man manchmal, wenn man sich verspricht, selbst schon sagt, oh, das war ein Freudscher Versprecher oder so und der eben auch weit über den Herkunftskontext hinaus der Begriff also so bekannt und wirksam geworden ist, könnte man sagen. Und Lacan schreibt mal, wir lesen die Psychopathologie des Alltagslebens, wie wir die Zeitung lesen. Das finde ich auch ganz schön. Und wir wissen dermaßen darüber Bescheid, dass wir denken, dass dies es nicht verdient, dass wir uns damit aufhalten. Und ich habe gedacht, also gerade dieses sich aufhalten ist ja bei nun unser Plan für heute. Und daher die Frage erstmal an dich nochmal. Irgendwie meint jeder zu wissen, man weiß, worum es geht. Aber weil wie würdest du die Fehlleistung, die Freudsche eigentlich charakterisieren?
Ja, vielleicht so ein paar Dinge. Was gehört eigentlich darunter? Ganz spannend ist, dass diese ganz viele von den Worten mit Ver anfangen. Ja, also da ist so eine Drift drin, da wird was verschoben. Und also jemand verspricht sich, verhört sich, man verschreibt sich, aber auch es entfällt einem der Name. Also man vergisst etwas, der Name der Doktormutter. Oder auch man vergreift sich. Ja, der Porzellanhund, so ein edles Erbstück von der Erbtante, entgleitet irgendwie der linken Hand oder man erliegt einem vorübergehenden Irrtum von etwas, was man sonst noch genau weiß, greift nach einem falschen Schlüssel, vergisst den Hochzeitstag und ähnliche Missgeschicke. Also man kann sagen, es ist irgendwie eine Handlung oder vielleicht auch ein ganz normaler kognitiver Vorgang so plötzlich irgendwie gestört. Und das ist ja erstmal eine Irritation und ein Bruch in unseren ganz alltäglichen Routinen, die da irgendwie durchkreuzt werden. Und andererseits kommen Fehlleistungen im Alltag so oft vor, dass sie selber wieder wie als was ganz, ganz Alltägliches erscheinen können. Freud sagt, das sind die ganz unscheinbaren Vorkommnisse. Da ist wieder das Alltägliche irgendwie drin, des Alltags. Und dann sagt er noch von meist von flüchtigem Bestand. Das ist wieder eine dieser schönen zugespitzten Widersprüche von flüchtigem Bestand. Und dazu kommt, dass diejenigen, denen eine Fehlleistung passiert, dass die davon erstmal gar nichts mitbekommen müssen. Mhm. Die sagen, ist doch alles ganz normal gewesen. Die brauchen es gar nicht merken. Oft braucht es eben den anderen, der da aufmerkt oder den Versprecher moniert. Der denkt sich dann sein Teil oder amüsiert sich vielleicht offen drüber. Mhm. Ich denke, es braucht dann vielleicht sogar den anderen, der realisiert, dass sich der Sprecher im Versprecher gerade, wie man so sagt, sich ganz schön was geleistet hat. Ja, also so als immer bei Leistung und Fehlleistung sich was leisten. Und die Betroffenen selber, die streiten aber oft ab, dass sie sich versprochen haben oder tun das eben als bloßen Zufall ab. Und dann kommt noch dazu, dass so Fehlleistungen oft auch ansteckend sind. Also jemand kommt nicht auf den Namen und bittet einen drum, dass man ihm doch aushilft, wie der Kollege oder die Kollegin irgendwie heißt. Und man kommt partout auch nicht auf den Namen. Also wie wenn die innerpsychische Hemmung von einem dem anderen irgendwie so ganz merkwürdig rübergeschoben werden kann.
Verschoben, genau.
Verschoben, ja, ja.
Also das ist ansteckend, hast du gesagt. Es gibt ein Lachen, oft eher bei den anderen als bei demjenigen, der sich selber zum Beispiel versprochen hat. Und wo wir bei dem Lachen sind, ich hatte dir vorab einen Cartoon geschickt, ne, der US-Amerikanerin Theresa McCracken, der mit dem Freudian Slip, wie die Fehlleistung auf Englisch auch heißt, spielt. Und um das kurz zu skizzieren, weil die, die das jetzt hören, natürlich den Cartoon nicht sehen können. Es handelt sich um eine recht dynamische Zeichnung, könnte man sagen, auf der man einen Mann, und vermutlich soll es Freud selbst darstellen, in hohem Bogen erschrocken fallen sieht. Also er ist noch in der Luft, aber gerade im Begriff, schwungvoll auf den Boden zu landen und offenbar auf einer Bananenschale ausgerutscht. Und das Ganze ist überschrieben mit The Simultaneous Creation of the Freudian Slip and a Cartoon Cliché, also die gleichzeitige Generierung des Freudschen Versprechers und eines Cartoon-Klischees. Gern würde ich deine Gedanken dazu erfahren.
Ja, was fällt mir an diesem Cartoon irgendwie als erstes irgendwie auf? Da gibt's eine riesen Pupille von dem Herrn, die uns während der fällt so seitlich irgendwie eräugt, ja. Also wir sind, könnte man sagen, Zeugen von seinem Missgeschick und man sagt ja auch, wer den Schaden hat, braucht ja bekanntlich für die Schadenfreude irgendwie nicht zu sorgen. Das gilt einmal für diesen Anzugträger, sei es nun Freud oder jemand anderes mit seinem verrutschten Schlips, sagt man ja auch Schlips und Slip, das reimt sich ja auch so ein bisschen bei seinem Ausrutscher. Das gilt aber auch für den jemanden, den man hört, wenn sich jemand verspricht. Also auch da gibt es die Schadenfreude. Hm. Und ja. Versprecher können ja auch manchmal wie Witze wirken. Mhm. Ein Versprecher kann es wie ein Witz dem Zuhörer ja möglich machen, wie es in dem Witzbuch von Freud heißt, eine innerpsychische Hemmung abzulachen, das Wort ablachen, dieses kathartische Moment, ja. wo was eruptiv auch frei wird. Oder man verlacht den anderen, weil dem gerade in der Fehlleistung etwas Peinliches irgendwie passiert ist, weil er sich irgendwie psychisch entblößt hat. Mhm. Und in diesem Cartoon, da geht's ja ums Ausrutschen. Und beim Versprecher kann man sagen, da rutscht einem was raus, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob jeder Lapsus, ein Slip, ein Ausrutscher oder so ist, oder ob es nicht so ist, dass wenn jemand sagt, das war ein bloßer Ausrutscher, wenn er sich verspricht, dass er damit nicht eigentlich sagen will, dass man der Sache gar nicht weiter nachzugehen braucht. Mhm. Dass man das, was einem da unterlaufen ist, auf sich beruhen lässt. Das ist, glaube ich, auch leider eine Nebenwirkung, wenn man sagt, das ist ein freudscher Versprecher. Man lässt dabei bewenden. Mhm. Ja. Und
das gerade Ausrutscher ist ja auch, hat ja auch sowas, gibt es ja auch in als Affäre, ne? Das war ein Ausrutscher. Ja, also das ist auch sowas, das hat keine weitere Bedeutung. Ja. Oder man will es damit signalisieren, ja.
Und dann fragt man sich natürlich auch, was rutscht man denn aus in der Fehlleistung? Und vielleicht kann ich deine Beschreibung des Podcasts noch ein bisschen fortsetzen.
Ja.
Wenn man genau hinsieht, dann ist die rechte Hand, mit der sich dieser Mann im Flug fast reflexhaft abstützen will, der hat komischerweise nur 4 Finger, also 4 gespreizte Finger. Und diese gespreizte Hand ist in Größe und Umriss genau so wie die 4-teilige Bananenschale, 30 Zentimeter weiter drunter. Die Hand wirkt also selber wie schon Klischee im drucktechnischen Sinn von Druckstock, also eine Art Abzug der Bananenschale. Also was uns ausgleiten lässt im Lapsus, das ist eben nichts im Außen, was nicht zu uns gehört. Es gehört zu unserem inneren Ausland, wie Freud das Unbewusste eben nennt. Da kommt uns was dazwischen. Und um noch was zu kalauern zum Ende vielleicht, also freudianischer Slip, der Slip ist ja auch die Unterwäsche und vielleicht verhält sich die Leistung zur Fehlleistung ein bisschen wie die Miederware zum ausgesprochen sparsamen Slip. Also ich glaube, das heißt Tanga oder String. Also, und beim Slip wie bei der Fehlleistung, da geht es um die Scham, beim Mieder um die Form, um Anstand und Sittsamkeit. Also das vielleicht noch ganz kurz zum Slip.
Ja, super. Ich hab nochmal mich gefragt, also du hast jetzt also bei mir ist es so, dass ich, je länger ich diesen Cartoon angucke, desto verwirrter bin ich. Es wird ja quasi dieser Freudian Slip auch kurzgeschlossen mit dem konkreten Ausrutschen eben auf dem Boden. Und man könnte sich ja auch fragen, wenn man das jetzt auch vielleicht über den Cartoon hinaus weiterdenkt, ob da auch sowas drin steckt wie, komm mal wieder auf den Boden, Freud, schau mal auf das Naheliegende, auf den Boden liegende. Also sowas wie ein Wunsch, auch ihn mit seinen provokanten Theorien zu Fall zu bringen. Also weil das Ausrutschen auf der Bananenschale lässt einen ja irgendwie dumm aussehen. Ja. Also deswegen eher so ein Lachen vielleicht über Freud und seine Theorien. Vielleicht auch in dem Sinne von, manchmal ist ein Slip eben einfach nur ein Ausrutscher. Das ist so, man muss es nicht immer sozusagen so überinterpretieren. Ne? Das hattest du ja auch schon so angedeutet, wenn man so einfach lapidar auch darüber spricht. Mhm. Oder, was ich dann gedacht habe, gleichzeitig könnte man aber auch ja wiederum mit Freud auch kontern oder auch lachen, dass man sagt, aber auch der bloße Ausrutscher auf der Bananenschale könnte ja mehr als einfach ein Ausrutscher sein. Mhm. Ne? Also, dass man sagt, das könnte ja selber auch eine Fehlleistung sein. Also, er schreibt an einer Stelle auch, irgendwie sowas wie sich selbst fallen lassen, einen Fehltritt machen, ausgerechnet, muss man eben auch nicht immer nur als zufälliges Fehlschlagen einer motorischen Aktion deuten, sondern das hat eben auch schon wieder dieser sprachliche Doppelsinn, wie er sagt, deutlich macht, können da auch bestimmte Fantasien unbewusster Art beteiligt sein, sexueller natürlich auch. Mhm. Und jetzt rutscht er ja gerade auch noch aus einer Bananenschale aus. Also das ist ja sozusagen eine Frucht, die klischeehaft auch wieder sexuell aufgeladen ist. Für mich steckt da so beides drin in diesem. Würdest du das, so dieses Lachen über Freud, über diesen Ausrutscher und gleichzeitig, dass man das aber auch wieder kontern könnte? Also würdest du das auch so sehen?
Also Freud hat sich ja auch selber immer wieder sehr entblößt gewissermaßen in der Traumdeutung, in seiner Selbstanalyse, und auch einige seiner Fehlleistungen handeln ja von eigenen Fehlleistungen. Zum Beispiel, wenn er sich vergreift und die falsche Ampulle nimmt bei einer Spritze, bei einer alten Dame und dann hinterher sagt, ich wollte mich an einer alten Frau vergreifen, nachdem ich am Tag vorher mir über den Ödipus-Komplex Gedanken gemacht habe. Und andererseits könnte man sagen, die falsche Lösung, die er da verwendet, könnte ja auch ironisch sein im Sinne einer falschen Lösung, die der Ödipus-Komplex für die Theorie der Psychoanalyse bedeutet. Und diese Vielfältigkeit oder diese Überdeterminiertheit, die betrifft natürlich ein Cartoon zum Glück, wenn man sich damit beschäftigt, wie die meisten Fehlleistungen eben auch. Freud ist eben unglaublich mutig und sagt, dass er, was die sexuellen Hintergründe seiner Fehlleistungen angeht, sich da eher in dem Buch auch ein bisschen bedeckt gehalten hat. Aber darüber spricht er offen. Ja? Also er trägt dann doch irgendwie noch Miederwahn.
Ja. Jetzt hat ja dieser Cartoon auch diese gleichzeitige Entstehung von dem Klischee, von diesem Cartoon-Klischee auch. Und also es gibt ja auch eine ganze Reihe von Cartoons, wo Freud eben auf einer Bananenschale ausrutscht. Und natürlich ist auch das auf der Bananenschale ausrutschen selber das totale Cartoon-Klischee. Mhm. Und gleichzeitig eben die Entstehung des Freudian Slip, also als ob es da auch so eine Korrespondenz gibt, also als ob sozusagen das fast gleich ursprünglich ist, dass sozusagen dieser Freudian Slip und dieses zum Cartoon werden oder zum Klischee werden, als ob das schon sozusagen so eine Nähe an sich hat, könnte man als Behauptung da auch rauslesen. Ne? Also so eine, würdest du sagen, der freudsche Versprecher und was daran belustigend ist, dass sich zum Lustigmachen anregende und das Klischeehafte, gehört das sozusagen zusammen?
Naja, es droht immer wieder zum Klischee zu werden. Also es ist ja immer die Frage, ob man es beim Klischee letztlich irgendwie bewenden lässt, also sagt, naja, es war halt ein freudscher Versprecher, oder ob man die Spuren, die Freud legt, um einem Versprecher wirklich nachzugehen, ernst nimmt. Also es gibt eben auf der einen Seite den Versuch von Freud, mit diesem Buch auch die Psychoanalyse bekannt zu machen. Und da sind natürlich besonders klischeehafte Bedeutungen von Fehlleistungen auch irgendwie besonders einleuchtend auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Fehlleistungen, wie sie in der Selbstanalyse oder in Psychotherapien auftauchen, mit denen man sich eben eine ganze Stunde oder vielleicht sogar mehrere Stunden irgendwie beschäftigen kann, wo man aber den Hintergrund wissen muss und die Assoziationen und den psychischen Kontext gewissermaßen aufrollen muss. Mhm. Auch sich fragen muss, warum gerade in Gegenwart dieses anderen diese Fehlleistung irgendwie passiert.
Ja.
Und so haben wir eben diese zwei Schlagseiten der Beschäftigung. Wie Lacan sagt, auf der einen Seite lesen wir in diesem Buch wie in der Tageszeitung, und auf der anderen Seite überlesen wir darin eben auch die Provokation, dass das Unbewusste uns ständig irgendwie dazwischen kommt, dazwischen funkt, etwas von uns durchkreuzt, und was das eigentlich auch für die Konstitution unseres Alltags und Alltagslebens bedeutet, dass wir die ganze Zeit auf der Hinterbühne noch ganz viele andere Prozesse laufen haben. Ohne die könnte man vermuten, unser Alltagsleben und unser Bewusstsein eben auch gar nicht funktionieren könnte.
Ja. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte man sagen, dass dieses zum Klischee werden, also dieses, dass das so Eingang gefunden hat in das Alltägliche oder selbst zum Alltäglichen geworden ist, diese Art der freudschen Fehlleistung, dass das vielleicht sogar die Beschäftigung, die differenziertere Beschäftigung damit an manchen Stellen schwieriger gemacht hat? Oder wie würdest du sagen, gibt es, hat dieser Eingang, den das gefunden hat in die Alltagskultur, der freudsche Versprecher, hat das sozusagen den Versprecher und die Wirkweise oder die Umgangsweise damit selber verändert?
Auf jeden Fall. Ich denke, es gibt immer rekursive Schleifen zwischen der Theorie von etwas und den sogenannten Phänomenen. So wie sich mit Sicherheit auch das Träumen durch die Traumdeutung irgendwie verändert hat. Also diese rekursiven Effekte gibt es auf jeden Fall. Aber ich sehe schon die Gefahr, dass mit der Verbreitung dieses Buches und einer bestimmten Lesart eben auch das verfeinte Interesse an der, es gibt einen kleinen Text von Freud, die Feinheit einer Fehlleistung. Also, dass man der Feinheit einer Fehlleistung in allen Verästelungen nachgeht, das scheint mir so ein bisschen verloren gegangen zu sein.
Jetzt ist es ja so, dass zur Psychopathologie des Alltagslebens zu einem großen Teil aus verschiedenartigsten Beispielen auch besteht. Ne? Und also Beispiele an verschiedenen Missgriffen auch eben, wie wir schon hatten, auch motorische Verrichtung, Versprecher und so weiter. Ist eins für dich besonders interessant? Also magst du eins besonders?
Ich mag leider ganz viele ganz besonders. Du kannst mich ja dann unterbrechen, wenn es zu viele sind.
Genau, also lies am besten das ganze Buch vor.
Genau, genau. Also eine Stelle mache ich besonders gern, wo eine vielleicht schon etwas ältere, vielleicht in meiner Vorstellung auch distinguierte Dame zu Freud in die Praxis kommt und sich eben ganz freundlich erkundigen würde, wann er denn ordinärt, weil sie wohl gehört hat, dass im Behandlungszimmer auch intimere Dinge irgendwie Thema werden könnten, die dann eben im Alltagsgebrauch ordinär wirken würden. Oder das andere ist auch schon fast so ein Spruch geworden, der Toast auf einer Feier, wo es dann heißt, ich fordere sie auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen. Also wo diese feierliche Stimmung von Verehrung dann durch so ein Bäuerchen ganz empfindlich irgendwie gestört wird. Das sind so Beispiele, die so ganz eingängig zeigen, wie die gestörte Redeintention, also das aufs Wohl des anderen Anstoßen durch die Interferenz, wie Freud das nennt, einer zweiten störenden Tendenz, also diese Schmähung durch das Aufstoßen, dass da was konterkariert wird. Aber dieses Verhältnis von Gestörten und Störenden, das ist noch vertrackter. Freud sagt nämlich, dass die störende Intention selbst erst gestört worden sein muss, ehe sie zur Störenden werden kann. Also da wird's richtig vertrackt. Das Gestörte, das Störende muss selbst schon gestört worden sein. Was ist gemeint damit? Die störende Intention muss durch die innerpsychische Zensur, durch die Abwehr gestört worden sein, um sich dann trotzdem irgendwie kompromisshaft so im Versprecher zu äußern. So. Oder noch eine andere Stelle mache ich auch sehr gerne. Die stammt nicht von Freud, aber von Otto Rank. Ein Herr, der auf der Straße eine Dame anspricht und sagt, also, wenn Sie gestatten, mein Fräulein, möchte ich Sie gerne begleitigen. Also begleitigen, Versprecher, der eben dann doch an den lauteren Motiven dieses Galan so ein bisschen zweifeln lassen kann. In diesem Begleitigen haben wir so eine Verdichtung, wie man sagen würde, vom Begleiten der Dame, was sich ja so gehört, eine Anstandssache, aber auch, dass in dieser Begleitung etwas sein könnte, was die Ehre dieser Dame beleidigen könnte. Aber vielleicht geht es auch um das Beleidigtsein und beleidigt werden können, wenn der Herr einen Korb bekommt von der Dame. Das wissen wir ja nicht.
Das stimmt, ja. Also Verschiebung, Verdichtung, das sind ja sozusagen auch so Begriffe, die jetzt in der Fehlleistung, also wo du das jetzt gerade so auch als Begriff eingeführt hast, ne? Und die ja in der Fehlleistung am Wirken sind, aber eben auch in vielen anderen Bildungen des Unbewussten, wie man, um diese Formulierung nochmal aufzugreifen, auch am Wirken sind, also der Witz, den hast du schon genannt, ne? Oder auch im Traum oder auch in den Symptomen. Also das ist ja sowas, was Freud versucht, an verschiedensten Stellen aufzudecken. Auch.
Bei der Symptombildung natürlich, bei der hysterischen Symptombildung, in der Zwangsneurose. Also letztlich sind das Grundmechanismen des Psychischen, die eben im Traum auch am besten eigentlich in seiner Traumdeutung so nachvollziehbar geworden sind, an diesen exemplarischen Traumbeispielen, wenn es eben darum geht, wie das Unbewusste sich so verstellt, dass es die Schranken zum Vorbewussten und zum Bewussten nicht ohne Kompromiss durchdringen kann, könnte man sagen. Und um Kompromissbildung geht es auch immer wieder bei den Fehlleistungen. Ja.
Könntest du das nochmal vielleicht an diesem berühmt gewordenen Signorelli-Beispiel auch ausführen?
Ja, das ist natürlich mein Lieblingsbeispiel. Ist schwer zu erklären, aber vielleicht versuch's einfach mal. Freud war also unterwegs durch Bosnien-Herzegowina und hat so eine Wagenfahrt, eine Kutschfahrt gemacht und wollte über einen Maler sprechen. Und dieser Name ist ihm partout irgendwie nicht eingefallen und er war mit solchen Fehlleistungen schon vertraut und hat schon 1895 offensichtlich mit der freien Assoziation gearbeitet und hat gedacht, naja, dann gucke ich mal, welche Namen mir einfallen. Und dann sind ihm zwei Namen eingefallen, Botticelli und Boltraffio, und wusste sofort, das sind nicht die richtigen, aber immerhin, er hat schon mal zwei Ersatznamen gehabt. Und in diesem Text, den er schon ganz früh veröffentlicht hat, nämlich zum psychischen Mechanismus der Vergesslichkeit, nutzt er dann unter anderem diese Ersatznamen und deren verschiedene Silben, um diesen Prozess des Vergessens des Namens, nämlich Signorelli, irgendwie zu rekonstruieren. Er findet dann heraus, dass der Name Signorelli die Erinnerung an einen Patienten geweckt haben muss, der sich wegen einer Impotenz suizidiert hat. Und diese Nachricht vom Tod dieses Patienten hat er wenige Tage vorher in dem Ort namens Trafoi gehört. Man könnte sagen, und das ist auch schon gesagt und geschrieben worden, dass das Wort Signorelli selber schon die Potenz hat, die Potenz in Frage zu stellen, weil das besteht aus Signor, also der Herr, und ist eigentlich ja das Diminutiv, die Verkleinerungsform vom Herrn, also das Herrchen. Das finde ich so schön, dass es da schon irgendwie vielleicht drin steckt. Und dieser entfallene Name in der Fehlleistung, das Fehl, könnte man sagen, des Namens Signorelli an der Stelle von den Themen, die ihn hintergründig beschäftigt haben, nämlich Sexualität und Tod. Themen, die Freud aber in dieser Reise mit einem Fremden, mit einer Reisebekanntschaft nicht einfach so ausführen wollte. Das hat dazu geführt, dass das Vergessen wie ein Sog letztlich gewirkt hat auf diesen Namen. Mhm. Und Signorelli, das war also der Maler der Fresken im Dom von Orvieto. Und was hat er gemalt? Ausgerechnet die letzten Dinge. Also schon was ganz Besonderes. Also da geht es um Tod und Gericht, könnte man sagen. Und was Freud versucht hat, das immer wieder beim Bild, er hat ein kleines Schema gemalt, das sind ungefähr 2 Dutzend Worte, die hat er dann mit Linien und Pfeilen verbunden, mit runden und geschweiften Klammern, um die assoziativen Bahnen zu zeigen, die etwas ins Vergessen ziehen, nämlich diesen Namen Signorelli, die ihn entfallen lassen. Und da werden dann eben Worte richtig in Silben zerlegt, die dann anders auf- und zusammenzulesen sind. Und da gibt's Pfeile, die sollen gewissermaßen Ersetzung, Verdichtung und Verschiebung aufzeigen. Und das passt sehr gut zu dem, was er in der Traumdeutung mal die Silbenchemie genannt hat. Also die Silbenchemie hinter dem Vergessen des Namens versucht irgendwie zu schematisieren, wie unser Unbewusstes eigentlich funktioniert oder wie in diesem Sinn das Unbewusste sprachlich verfasst ist, sprachlich im Sinne einer Silbenchemie. Da gibt's eben dieses Wort Signor aus Signorelli, das sich dann zum deutschen Herr hin bezieht. Das stammt aus einer Formulierung des Patienten. Herr, was ist da zu sagen? Da gibt es das H-E-R von Herzegowina. Da gibt es das Bo aus Botticelli, Bosnien, das sich dann mit Boltraffio verbindet und dann assoziativ seinen Weg zu Trafoi, zu diesem Ort, wo er gehört hat, der Patient ist tot, zieht. Man sieht in diesem Schema, wie zum einen etwas Verdrängtes ausgespart wird, aber in Gestalt der Silben und Assoziationen dennoch umrissen ist, also das Kompromisshafte zwischen Vergessen und verdeckten Erinnern. Wir sagen ja normalerweise, ich vergesse etwas oder ich erinnere mich an was. Und es gibt eine kleine Stelle in diesem Buch, die Psychopathologie des Alltagslebens, da schreibt er, vergesse ich daran. Freud hat, kann man sagen, an Signorelli vergessen, was es mit den letzten Dingen um Tod und Sexualität, Tod und Gericht auf sich hat. Mhm. Und diese Idee, dass man an etwas vergisst, die finde ich unglaublich spannend. Denn das Vergessen ist nicht ein Verblassen einer Erinnerung, eine Gedächtnisschwäche. Es ist gezielt. Mhm. Und das ist der springende Punkt bei den Fehlleistungen. Mhm. Ja. Und in diesem kleinen Schema, da münden dann ganz am Ende unten 2 Worte, nämlich Tod und Sexualität und Trafoi in verdrängte Gedanken. Und diese 2 Worte, verdrängte Gedanken, hat Freud selber auch noch eingeklammert. Mhm. Kann man sich natürlich sagen, warum? Klar, vielleicht waren ihm diese latenten, verdrängten Gedanken, die er gar nicht ausführt, zu intim für die öffentliche Mitteilung. Ich denke, das kann sein, aber diese letzten Dinge, die sind auch vielleicht gar nicht mitteilbar. Mhm. Und dazu passt dann wieder der letzte Name, der dort auftaucht, Trafoi, der Name dieses kleinen Bergdorfes. Das Wort Trafoi stammt von 3 Quellen. Man könnte sagen, die letzten Quellen des Vergessens, die verzweigen sich, die verlieren sich, trotz dieser schematischen Darstellung.
Ja, sehr schön, also sehr beeindruckend auch, ne? Auch nochmal in diesen Verästelungen sozusagen, wie er das denkt und wie er das auch sprachlich fasst, ne, mit Klammern und mit Schemata und so weiter. Und das finde ich sowieso auch nochmal eine spannende Frage, diese Verwendung der Sprache bei Freud. Also ich habe ja schon auch gesagt, das ist so eine Fülle von Beispielen, wo man sich ja auch fragen könnte, dass, also oder nicht fragen könnte, aber wo das auch so einen Eindruck macht, dass das zum Teil so richtig wuchert mit diesen Beispielen. Ne? Mhm. Also dass das so, also ob da auch so in dem Schreiben selber was außer Kontrolle vielleicht gerät an bestimmten Stellen, weil es auch manchmal, glaube ich, schreibt er dann, das könnte man eigentlich auch da zuordnen oder da zuordnen, ist das auch gar nicht mehr so ganz klar, wo gehört das eigentlich hin? Und über die, also die Frage dieser eigenen Autorschaft, davon ist ja, also da, diese, die Frage der Fehlleistung betrifft ja immer auch eben das eigene Reden oder Schreiben oder diese Frage der Autorschaft auch von Freud selbst. Und es gibt ja auch in zur Psychopathologie des Alltagslebens eine Stelle, wo er auf seine Autorschaft in einem spezifischen Sinne zu sprechen kommt, und zwar in Bezug auf Wilhelm Fließ, was ein deutscher Mediziner auch war, mit dem er zeitweilig eine intensive korrespondierende Zusammenarbeit und Freundschaft gehabt hat. Und da sagt er oder schreibt er: Im Sommer des Jahres 1901 erklärte ich einmal einem Freunde, also dass die neurotischen Probleme nur dann zu lösen seien, wenn wir uns ganz und voll auf den Boden der Annahme einer ursprünglichen Bisexualität des Individuums stellen, und erhielt dann zur Antwort, wie er schreibt: Das habe ich dir schon vor 2,5 Jahren gesagt, als wir jenen Abendspaziergang machten. Ne? Und dann schreibt Freud: Es ist nun schmerzlich, so zum Aufgeben seiner Originalität aufgefordert zu werden. Ich konnte mich an ein solches Gespräch und an diese Eröffnung meines Freundes nicht erinnern, und beschreibt dann so im Nachgang auch noch, dass er seitdem so ein bisschen milder oder toleranter geworden ist, wenn er in der Literatur auf irgendeine Idee stößt, die man mit seinem Namen verbinden könnte, aber dann sozusagen er den Namen, seinen Namen nicht findet, ne, nicht genannt findet. Und ich finde, da klingt so vieles an, also auch wieder Prozesse des Vergessens, des Leugnens, des Wunsches zu vergessen, des Wunsches nach Originalität auch, der schmerzlichen Einsicht, des Zugebens, des Beschuldigens und so weiter. Also das ist ja in diesem Fall auch eine ganze Plagiatsaffäre daraus entstanden. Und also so der Vorwurf von Fließ an Freud, er würde seine Ideen in böser Absicht an Dritte weitergeben. Aber was würdest du sagen, was verrät die Fehlleistung im Hinblick auch auf die eigene Autorschaft, wie das zum Beispiel in diesem Beispiel auch deutlich wird?
Also ob Freud wirklich milder wurde in der Frage, das weiß ich nicht.
Er behauptet es.
Er sagt es zumindest. Ich meine, immerhin waren
toleranter, ja.
Die Fragen der Originalität und Priorität so wichtig, dass da eben auch Freundschaften zu Feindschaften werden konnten, wie die zwischen Sigmund Freud und Wilhelm Fließ. Und das hat sich ja später leider auch gelegentlich wiederholt. Hat Freud Ideen von Fließ aus den vielen Papieren, die zwischen ihnen so brieflich hin und her gegangen sind, aus diesen gemeinsamen Gesprächen vergessen und eben für eine eigene Entdeckung gehalten? Wie du gesagt hast, so zwischen Freud und Fließ, kann man sagen, hat sich sowas wie eine paranoide Dynamik entwickelt. Man hat sogar bei Fließ drüber spekuliert, ob er an einer, wie man das genannt hat, schön vornehm lateinisch, Paranoia Scientifica irgendwie leidet. Und es gibt ja ein ganzes schönes Buch drüber, Schöne Paranoia, Wilhelm Fließ, die Plagiatsaffäre und Sigmund Freud. Ich habe natürlich passenderweise den Namen des Autors gerade vergessen.
Oh, aber scheiße, glaube ich.
Ja, stimmt, genau, danke dir. Der Fall hat sich's mal nicht angesteckt. Und vielleicht könnte man sagen, gehört die Paranoia, also der Wahn, geistig bestohlen zu werden, der Plagiatswahn, der Erfinder- und Originalitätswahn, ja irgendwie sogar in die Psychopathologie des wissenschaftlichen Berufslebens. Und wenn wir nochmal zurückkehren zu unserer Psychopathologie des Alltagslebens, ist es natürlich so, dass in diesem Buch ganz viele Materialsammlungen genutzt worden sind. Besonders ein Band, den ein Sprachwissenschaftler zusammen mit einem Psychiater 1895 rausgegeben hat. Das war Rudolf Mehringer, ein Philologe, und der Psychiater hieß Karl Mayer. Die haben ein Buch veröffentlicht, Versprechen und Verlesen, eine psychologisch-linguistische Studie, und das war natürlich ein toller Fundus an verbalen Fehlleistungen, auf die Freud zurückgreifen konnte. Mhm. Und Freud sagt eben nicht, dass die Erklärungsversuche dieser beiden Herren, dass die falsch seien, sondern da geht es zum Beispiel um Lautähnlichkeiten, aber auch die Bedeutung von Ermüdung, Zerstreutheit einer Person, von der man ja auch sagen kann, die hat sicher oft auch neurotische Gründe. Aber Freud sagt, dass all das Dinge sind, die eben die Fehlleistungen erleichtern können oder den Weg bestimmen. Aber, und da kommt die Originalität Freuds. Er sagt, seiner Meinung nach versprechen wir uns, weil etwas innerpsychisch Konflikthaftes, etwas Unterdrücktes, etwas Verdrängtes, und dann verwendet er ein Wort, das macht sich parasitär geltend in normalen Leistungen des Alltagslebens, sodass eine Fehlleistung eben unser Reden, Handeln, Denken, Erinnern und andere Funktionen irgendwie durchkreuzt. Wenn er deswegen, Entschuldigung, so ein Beispiel nimmt, wie was von diesen Autoren eben als Vorklang erklärt wird, es war mir auf der Schwest, auf der Brust zu schwer, dann dürfte eben der Vorklang von schwer sicher erleichternd sein, aber es kann eben auch sein, dass dort inzestuöse Wünsche, der Schwester zu nahe zu treten, letztlich eine innere Tendenz sind, die sich in diesem Lapsus, in diesem sich verbal vergreifen an der Schwester irgendwie so geltend macht.
Dass du gerade wieder dieses Wort benutzt, das fand ich ganz spannend, das ist die Originalität Freuds, ne? Also dass er das auf diese Weise denkt. Und ich würde gerne nochmal nachfragen bei dem, das, weil ich das sehr interessant finde, auch das Paranoide als Teil der Psychopathologie des Akademikerlebens, also wie du das jetzt gesagt hast, also wie würdest du das fassen? Weil man könnte ja sagen, so gerade dieser Originalitätsgedanke ist ja in der Wissenschaft ein sehr widersprüchlicher, ne? Weil man muss ja eigentlich, oder man soll ja eigentlich in der Wissenschaft eine Art Wissen produzieren, was über die, was wo gerade das Subjektive jetzt im traditionellen Sinne zumindest auch hintantritt und was sozusagen über die eigene Person Hinausgültigkeit hat. Gleichwohl gibt es ja auch in der Wissenschaft eben genau dieses Bestreben, sich einen Namen zu machen, ne? Und eben Originalbeiträge zu liefern. Wie würdest du dieses Paranoide als Teil sozusagen des Akademischen nochmal, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären?
Naja, zum einen haben wir schon bei der Notwendigkeit, alles zu kennen, was es zu der Forschung gibt, haben wir ja gewissermaßen schon das gelesen haben müssen und das vertraut sein müssen mit. Und in dem Moment, da haben wir ja die ganzen Plagiatsaffären gewissermaßen auch der letzten Jahre, die eine große Rolle spielen. Hat jemand denn auch erinnert, was er alles gelesen hat? Und hat er das, was er erinnert, auch alles ordnungsgemäß zitiert? Und dann gibt es natürlich die Idee der Originalität, denn man wird ja nicht mit etwas promoviert, was man nur zusammengelesen hat, sondern es soll ja gewissermaßen über die Forschung hinaus die Originalität irgendwie zur Geltung kommen. Und darin liegt gewissermaßen schon ein Teil dieses Widerspruchs. Und ich denke schon, dass Originalität und der Anspruch auf etwas entdeckt zu haben, gerade in der Psychoanalyse natürlich ein besonderes Feld findet, in dem es eigentlich sehr hinterfragt werden sollte. Wie komme ich denn auf einen Einfall? Ist ein Einfall, der wirklich originell ist, denn wirklich etwas, das mir einfach kommt, oder kommt es eher über mich? Also es fällt doch etwas in mich ein. Die ganze Frage der Autorschaft ist bei psychoanalytischen Werken eben was ganz Spezielles. Wer ist denn der Autor einer Fehlleistung? Ist es das bürgerliche Ich? Also könnte man, wenn man einen Versprecher macht, sagt, den lasse ich mir jetzt patentieren gewissermaßen, oder kann man dafür ein Autorenhonorar bei der GEMA geltend machen? Wird schwierig. Denn der sich was leistet, ist das, was Lacan das Subjekt des Unbewussten nennt. Dass eben in der Fehlleistung die Handlungen des intendierenden bewussten Ichs durchkreuzt. Ein Subjekt, das anstelle des Durchkreuzten aufkreuzt, um eigentlich gleich wieder durchgestrichen zu werden. Man könnte von diesem Subjekt sagen, was Freud von der Fehlleistung sagt, dieses Subjekt des Unbewussten ist vom flüchtigen Bestand. Ja, es ist kurz da und ist auch wieder weg. Oder nehmen wir die Traumdeutung von Freud. Wer ist eigentlich der Autor des exemplarischen Traums, der Traumdeutung, der sogenannte Traum von Irmas Injektion? Damals hat Freud ganz viele Träume geschrieben, nach Berlin zu dem genannten Wilhelm Fließ, und hat gesagt, soll ich den nehmen? Und Wilhelm Fließ hat immer gesagt, das ist unmöglich. Also sowas Unanständiges, und du machst dich doch unmöglich. Du kannst doch gar nicht mehr praktizieren. Oder wie die Patientin sagt, du ordinärst doch nur gewissermaßen. Ja, und dann hat Freud Fließ geschrieben, dann sag doch mal, was in dem Traum vorkommen darf, damit es publiziert werden kann. Ich kann nämlich Träume bei mir bestellen. Was meint er damit? Wenn er ein paar Stichworte bekommt, ist es wie ein Tagesrest, der dann in dem Traum verarbeitet wird und irgendwie schon seinen Weg irgendwie findet, um im manifesten Traum irgendwie wieder eine gestaltende Kraft irgendwie anzunehmen. Mhm. Und dann kann man sich fragen, wer ist denn dann der Autor des Traums von Irmas Injektion? Ist es Fließ als Zensor, als Anreger von Dingen, die auftauchen müssen? Natürlich ist es das Unbewusste erstmal, aber der Traum und der Traumwunsch muss ja sekundär bearbeitet werden, um überhaupt ins sprachliche, verbale, in die manifeste Traumerzählung geführt zu werden. Mhm. Also wie gesagt, die Frage der Autorschaft in der Psychoanalyse, das ist echt eine komplexe Geschichte.
Das stimmt.
Und bietet ja vielleicht auch Stoff für einen anderen Podcast.
Ja, absolut, genau. Also was ich dem auch entnehme, wie wir jetzt darüber gesprochen haben und was du gesagt hast, also dass dass man vielleicht ja sagen könnte, dass diese Art über Autorschaft auch ausgehend eben von sowas wie einer Fehlleistung nachzudenken, auch dazu führt, Abstand zu nehmen von der Vorstellung, man könnte das Gesagte meisterhaft beherrschen, ne? Oder man, also dass es eher so darum geht, vielleicht gerade das nicht zu tun, um eben Zugang zu einem anderen Art von Wissen in Tödlichen zu ermöglichen, was was sozusagen, was man eben schon weiß und gleichzeitig nicht weiß. So, also, und ich habe auch nochmal gedacht, wo man auch nochmal vielleicht den Diskurs durch die Psychoanalyse bereichern könnte, auch anknüpfend an die Autorschaftsfragen, könnte man sich ja auch fragen, ob sich die Psychoanalyse der Fehlleistung auch als Beitrag zur Sprechakt- oder Performativitätstheorie verstehen lässt, die ja im 20. Jahrhundert auch in den Kulturwissenschaften zu einem wichtigen Konzept geworden sind. Ne? Also unter anderem ausgehend von dem englischen Sprachphilosophen Austin und seinen Vorlesungen unter dem Titel How to Do Things with Words, was eben posthum publiziert worden ist. Und die beschäftigen sich ja auf eine etwas andere Art auch damit, dass man mit seinen Äußerungen etwas tut, dass im Akt der Äußerung etwas über das Äußern selbst hinausgehendes zustande kommt, könnte man vielleicht sagen. Und man vielleicht, also man etwas zu beschreiben scheint, was man aber eben dadurch allererst vollzieht. Ne? Zum Beispiel in diesem berühmten Beispiel, die Sitzung ist geschlossen, damit ist die Sitzung geschlossen. Und könnte man sagen, dass der freudsche Blick sozusagen auf die Sprechakte der Fehlleistung sozusagen diese Theorie oder diese Diskurse oder Annahmen auch nochmal bereichern könnte? Mhm.
Ja, also das sind, glaube ich, wirklich die spannenden Sprechakte, wo etwas im Äußern auch im Grunde als soziale Realität auch vollzogen wird. Also anderes Beispiel ist ja der Priester, der einen zu Mann und Frau erklärt. Das ist ja auch schön, dass man mal zu Mann und Frau erklärt wird und davon ausgeht, jeder weiß, wo es sich zuzurechnen hat. Ich selber hatte die große Freude bei meiner eigenen Eheschließung, das Ja-Wort vor Herr Nein zu geben. Der Pastor hieß Herr Nein. Das fand ich natürlich ganz, ganz besonders schön. Ja. Aber mal zurück zu der Sitzung.
Auch die Berufswahl, großartig.
Die Berufswahl, ja. Freud hat nämlich genau dieses Beispiel mit der Sitzung selber zum Gegenstand eines kleinen Beispiels in der Psychopathologie des Alltagslebens genommen, wobei er sich dort wiederum anlehnt gewissermaßen an diesen genannten Rudolf Mehringer. Da stand nämlich aus einem Zeitungsartikel, den dieser Sprachwissenschaftler 1900 irgendwie veröffentlicht hat, weil er sich eben selber mit diesen Phänomenen beschäftigt hat. Und dort heißt es: Vor einiger Zeit hat der Präsident des österreichischen Abgeordnetenhauses die Sitzung eröffnet. Hohes Haus, ich konstatiere die Anwesenheit von so und so viel Herren und erkläre somit die Sitzung für geschlossen.
Ja, super.
Die allgemeine Heiterkeit macht ihn erst aufmerksam und er verbesserte den Fehler. Und da ist natürlich jetzt spannend, was passiert da eigentlich sprechakttheoretisch und was passiert dort psychodynamisch. Mhm. Also dieser Satz, ich schließe die Sitzung, gesprochen, aber zum Zeitpunkt der geplanten Eröffnung, ist natürlich paradox, weil die Sitzung zu eröffnen, die misslingt, aber ebenso wie die nie geöffnete wieder zu schließen. Das ist so eine Pattsituation und die wirklich naheliegende Erklärung ist, wahrscheinlich hatte der Herr Präsident nichts wirklich Gutes so von dem Termin irgendwie zu erwarten. Also, und das erklärt dann die Substitution des Wortes eröffne durch schließe. Mhm. Was sagt Freud dazu? Er sagt, der Präsident hat sich zum Gegenteil versprochen. Wieder eine dieser Formulierungen. Das kann man ja eigentlich nicht sagen. Er hat sich zum Gegenteil versprochen. Das Versprechen ist übrigens auch ein Sprechakt, ja. Und was sagt John Austin? Der macht sich da relativ leicht und sagt halt dann, in solchen Fällen der Fehlleistung dieses Präsidenten würde er sagen, es ist halt ein missglückter Sprechakt. Manchmal sagt er, das ist eine verdorbene Handlung. Also nicht moralisch verdorben, das würde Freud sagen, aber verdorbene Handlung oder eine Fehlanwendung. Wenn wir das Ganze vom Unbewussten aus betrachten, dem ist doch wirklich ein Sprechakt geglückt, oder? Also in der Fehlleistung hat der Präsident sich echt was geleistet, ja?
Aber man könnte ja mit Austin schon sagen, es ist ein Unglücksfall für den Präsidenten.
Es ist ein Unglücksfall, aber ich denke eben nicht, sondern
schon klar.
Der Herr Präsident, sicher, für den ist blöd, ja? Also der sagt nämlich eigentlich, der Herr Präsident mag nicht, ja? Und diese Präsidentschaft des Präsidenten steht hier eigentlich in Frage, weil es gehört halt nun mal zu den Obliegenheiten vom Präsidenten, Sitzungen förmlich zu eröffnen und zu schließen. Aber in der Fehlleistung wird das Subjekt des Sprechers selber, könnte man sagen, kurzgeschlossen, durchkreuzt und im Fehl selber wieder markiert.
Ja.
Und das passiert über das Lachen der anderen.
Ja.
Darüber findet sich der Präsident nach dem Lapsus doch in seiner symbolischen Funktion wieder, weil sonst könnte er sich nicht verbessern und das Amt, das er begleitet, gewissermaßen wieder einnehmen. Ich eröffne die Sitzung, sagt er, und dann geht's auch wirklich los.
Ja.
Man könnte sagen, die Fehlleistung und das Lachen der anderen schützt den Präsidenten davor, zu meinen, dass er einfach Präsident ist. Ja, er ist eingesetzt. Ja, er ist als Präsident eingesetzt. In der Fehlleistung wird gewissermaßen das Symbolische unterlaufen auf der einen Seite, aber auch wieder intronisiert. Und das finde ich so schön an dieser Szene.
Also man verliert die Autorität über das eigene Sprechen auch.
Ja,
ne? Wo es bei Austin sozusagen ja auch diesen Punkt gibt, also wo er auch über das Versprechen in diesem anderen Sinne, dass ich verspreche etwas, ja auch viel schreibt und so, dass er dann sagt, ein falsches Versprechen, was ist das eigentlich? Und da zum Beispiel sagt, das ist ja nicht in dem Sinne falsch, dass das nicht zustande gekommen ist, ne? Also es ist nicht mal nichtig, weil sozusagen, aber es ist eben unehrlich und dass er sozusagen immer wieder versucht, es auf diese Frage der Intention auch zurückzuführen, so dass man ja vielleicht sagen könnte, mit Freud könnte man diese Frage nochmal anders stellen mit den Absichten oder den Intentionen auch und eben gerade auch einen Blick auf das unabsichtlich Ausgeführte werfen und auch eher sozusagen das Subjekt eben als Gespaltenes begreifen und nicht als eins, wo sich sozusagen die Aussage immer deckt mit dem Intendierten. So.
Ja, das ist die ganze Dilemma letztlich zwischen störender und gestörter Intention und weiß man denn wirklich, wenn man verspricht, ob man es ehrlich gemeint hat? Ja, oder welche anderen Strebungen können sich quasi immer noch mal geltend gemacht haben? Und es gibt ja auch diese Möglichkeit, immer noch mal beim Eid die Finger letztlich auf dem Rücken zu überkreuzen, um sich nicht daran gebunden zu fühlen. Mhm. Also auch so ein kleiner magischer Kniff gewissermaßen, den man sich noch mal offen halten kann. Ja.
Und könnte man nicht auch sagen, also dass gerade, wenn man jetzt nochmal diese Verbindung zwischen Sprechakttheorie oder Performativitätstheorie und Psychoanalyse nochmal zusammenbringen will, also könnte man nicht auch sagen, jetzt auch im Klinischen, dass die Psychoanalyse auf die performative Kraft der Worte sehr vertraut auch, also dass die sozusagen nämlich genau auch so einen umkrempelnden oder umarbeitenden Charakter haben können, also dass man auch die psychoanalytische Praxis als eine Performance begreifen kann, was zum Teil ja auch schon so versucht ist, so zu denken, also wo dann zum Beispiel gerade sowas wie Fehlleistungen was sehr Erwünschtes sind.
Ja, man kann sich ja ohnehin fragen, ob die Fehlleistung nicht vielleicht wirklich ohne Fehl und ohne Tadel ist. Also wenn man schon überlegt, dass die Fehlleistung ja subversiv etwas anderes ausführt, als intendiert wurde, oder dass es etwas von einer widerständigen Performance irgendwie hat, also dass das Missliebige, Verpönte oder etwas, was aus Unlust vermieden wird, dann plötzlich dennoch irgendwie gemacht wird. Und also schon in der Fehlleistung steckt, denke ich, diese Performance des Unbewussten letztlich drin. Und in der Psychoanalyse als Beschäftigung damit natürlich umso mehr. Austin spricht ja vom Sprechen als Sprechhandlung und Freud konzipiert das Denken als Probehandeln. Ja. Und von daher ist es ganz spannend, diese beiden Theorieansätze zusammenzubringen. Freud sagt, die Fehlhandlung soll als ernsthafter seelischer Akt, als Handlung, als wirkliche Handlung ernst genommen werden. Ja, aber es ist eben fernab von der Sprecherintention, mit der Austin meint, die Sache eben behandeln zu können. Und das macht die ganze Sache, denke ich, so spannend im Zusammendenken. Mhm. Und man könnte natürlich auch die Wirkung der Fehlhandlung auf den Sprecher, meistens ist es ja Scham, sich entblößt fühlen, oder auf den Hörer, sowas wie Belustigung, Beschämung, Kränkung. Das sind ja alles so Effekte. Die Sprechakttheorie spricht da von den perlokutionären Effekten eines Satzes. Psychodynamisch fragt man sich eben, was da eigentlich abgelacht wird, mhm, oder wessen man sich da eigentlich schämt und, mhm, was Gegenstand dieser Scham ist. Und ich denke, das ist ganz spannend, mit diesen Theorien zwischen den verschiedenen Fächern, die gemeinsam zusammenzudenken und ihre Abzweige aber auch zu erkennen.
Ja. Jetzt mache ich einen Sprung. Jetzt gibt's nochmal eine etwas längere Frage. Und zwar setzt sich zur Psychopathologie des Alltagslebens ja auch mit Determinismus, Zufalls- und Aberglauben auseinander. Denn es ist ja vielleicht schon auch deutlich jetzt geworden, dass Freud eben mit seiner Suche nach der Motivierung der Fehlleistung und seinen Deutungen eben nicht unbedingt an psychische Zufälligkeit glaubt. Mhm. Ne? Und interessanterweise vergleicht er eben in diesem Buch auch diese Suche nun auch selbst mit Paranoikern, welche, Zitat, den kleinen, sonst von uns vernachlässigten Details im Benehmen der anderen die größte Bedeutung beilegen, dieselben ausdeuten und zur Grundlage weitgehender Schlüsse machen, Zitat Ende. Also letztlich alles, was an anderen bemerkt wird, schreibt er zum Beispiel, wenn bei einer Abreise bestimmte Bewegungen von Menschen auf dem Bahnhof als Einverständnis verstanden werden, erscheint eben den Paranoikern bedeutungsvoll, alles ist irgendwie deutbar. Oder im Aberglauben schreibt er, dass eben auch in Zufälligkeiten ohne weiteren Sinn quasi ein Fingerzeig des Schicksals erblickt werde, wenn zum Beispiel der Kutscher irrtümlich nicht vor dem Haus der alten Dame hält, zu der man eigentlich will, und dies eben als Zeichen ihres absehbaren Ablebens gedeutet wird. Und Freud stellt hier sozusagen selbst eine Beziehung her zu seinem eigenen Vorgehen. Also, und Derrida spricht einmal von einem hermeneutischen Zwang, und bei Freud selbst gibt es eben auch dieses, dass er sagt, so den Zwang, den Zufall nicht als Zufall gelten zu lassen, sondern ihn zu deuten, und zugleich sieht er ja aber auch Unterschiede, ne? Also er, mhm, sozusagen versucht, das schon auch zu differenzieren. Wie würdest du das fassen, diese Ähnlichkeiten oder Differenzen auch?
Also ich denke, dass Freud immer auch in dem Buch über die Psychopathologie des Alltagslebens, aber auch in vielen anderen Werken, immer so eine Art Wette auf den Determinismus macht. Also im Grunde sagt er, wetten, dass jede Fehlleistung durch innerpsychische Vorgänge und Konflikte zustande kommt, dass sie einen vorbewussten oder unbewussten Sinn haben. Und Sinn sollte man vielleicht im etymologischen Sinn von Althochdeutsch Sinnan verstehen. Also irgendetwas wird auf den Weg gebracht, etwas aus dem Unbewussten bahnt sich irgendwie seinen Weg, um den Begriff nochmal aufzugreifen, seine Performance eben im Versprechen, Verhören, Verhandeln, Vergessen, Vergreifen und Verlegen. Und diese beschriebenen Fehlleistungen, die möchte er zeigen als, wie er so schön sagt, wohlmotiviert und durch das Motive, die dem Bewusstsein unbekannt sind, determiniert. Um aber wirklich nachzuvollziehen, wie weit und fein, wie er sagt, die Determinierung dieser unscheinbaren Vorkommnisse durch unbewusste Gedanken wirklich gehen, ist man erstmal auf die Mitarbeit der betreffenden Person angewiesen, der diese Fehlleistung unterläuft. Also, dass die eben bereit ist, erstmal zuzugeben, dass sie sich versprochen hat, dass sie sagt, was ihr dazu einfällt, durch den Kopf ging, die Assoziationen, dass man den Kontext irgendwie entwickeln kann. Und das macht Freud so exemplarisch an seinem Namensvergessen des Wortes Signorelli ja auch vor. Wenn man von dem Sinn oder der Tendenz in der Fehlleistung spricht, ist das, denke ich, vielleicht selber schon ein Stück tendenziös. Das bringt schon die Gefahr mit sich, dass man diesem vermeintlich klaren, gefundenen Sinn der Fehlleistung, dass man dabei stehen bleibt und sich irgendwie beruhigt. Das hat Elfriede Löchel mal sehr schön zu bedenken gegeben, indem sie sagt, dass so eine nachträgliche Sinndeutung die hieraus entspringende Irritation und Erregung, wie sie sagt, wieder einbindet. Ja? Worum es stattdessen geht, ist, dass man sich bei der Fehlleistung auf eine Spurenlese macht. Der Sinn ist an der Stelle, wie Freud sagt, die Absicht, die er dient, also die Fehlleistung. Und jetzt wird's wichtig, seine Stellung in einer psychischen Reihe. Ja? Also Fehlleistungen sind erstmal überdeterminiert. Sie haben oft mehr als ein Motiv, mehr als eine Absicht, mehr als einen Sinn, sind mehrsinnig, vielleicht auch manchmal ein bisschen irrsinnig. Wichtig ist die psychische Reihe, von der die Rede ist, dass die letztlich nicht ganz abschließbar ist. So wie die Deutung der Fehlleistung auch. Ein Beispiel von Signorelli, diese beiden Worte, verdrängte Gedanken, die bleiben in Klammern letztlich gesetzt. Und das ist der wesentliche Fehl der Fehlleistung. Ja, darum geht es. Und Freud stellt sich ja gerne so als Agnostiker irgendwie dar. Aber was die Wissenschaft angeht, da hat er ganz fest seinen Glauben. Da glaubt er nämlich total an den Determinismus des Psychischen und fragt eben in diesem abschließenden Kapitel, auf das du anspielst, nach der Determiniertheit alles Psychischen. Und das ist ganz spannend, was er da alles zusammenbringt. Also einmal den Aberglauben, wo es ja heißt, man soll am Freitag den 13. sich besonders vorsehen und hat von Kaminkehrern, die einem begegnen, irgendwie noch was Gutes am Tag zu erwarten und soll aber nicht unter Leitern durchgehen und all diese Dinge. Das ist ja alles Aberglaube, der im Volksaberglauben auch so ein bisschen verwurzelt ist. Also der Glaube an die magische Verkettung von Ereignissen. Da sagt Freud, also ehrlich gesagt, damit habe ich es nicht so, ja. Aber er erkennt im Aberglauben eine ernstzunehmende, man könnte sagen, strukturale Variante des Umgangs mit der Frage des Determinismus. Mhm. Und eine dritte Version oder eine zweite ist die Paranoia, die im Beziehungs- und Bedeutungserleben sich ständig in wahnhaften Deutungen ergeht oder in Wahnwahrnehmungen etwas mit dem Charakter der Offenbarung erlebt. Immer wichtig ist, das geht mit Wahngewissheit einher. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Also auch hier eine strukturale Variante des Determinismus in der Paranoia und eine weitere ist ausgerechnet die Wissenschaft. Ja, und das ist schon ziemlich skandalös, dass Freud im Grunde sagt, dass die Wissenschaft selber auch eine Nähe zur Paranoia hat. Mhm. Und vielleicht kommt man schon in deren Nähe, wenn man und das gibt so eine Stelle bei Freud, auch in der Psychopathologie, da sagt er, das ist die einzige richtige Deutung der Fehlleistung. Ja, da kommen wir schon ziemlich nah an die Deutungsgewissheit, kommt dann doch der Wahngewissheit ja vielleicht näher, als man irgendwie will.
Ja.
Ansonsten ist es vielleicht eine wahnnahe Bedeutungsgewissheit als, man könnte sagen, Analogie zur Paranoia. Er sagt, dass die psychoanalytische Deutung eine irritierende Nähe zur kombinatorischen Paranoia zeigt, wo kleinste Anzeichen eben verwertet werden, aber in uneingeschränkter Weise betrieben wird. Und dass man in der Psychoanalyse versuchen sollte, sich doch irgendwie mit einer Annäherung an Gewissheit erstmals dabei bewenden zu lassen. Mhm. Man merkt schon den Sog der Gewissheit, eindeutig.
Er hat doch auch geschrieben an anderen Stelle mal sozusagen, dass es der Zukunft überlassen bleibt, ne? Ob sozusagen in der Theorie mehr Wahn enthalten ist, als ich möchte, oder in dem Wahn mehr Wahrheit als andere heute glaublich finden, irgendwie so, ne? Also genau. Ja, also da, wo er sozusagen das, wo er das, dieses Schillern auch wieder auftaucht. Mhm. Ja. Mhm.
Das ist schon unglaublich mutig für einen Wissenschaftler. Also das offen zu legen und offen zu diskutieren und wie so schön ist, offen zu lassen, ja. Mhm.
Vielleicht können wir da auch nochmal den Bogen schließen, auch abschließend sozusagen, weil mich das natürlich auch brennend interessiert, sozusagen, was ist eigentlich das, oder gibt es was, wo diese Schrift zur Psychopathologie des Alltagslebens für deine Arbeit auch eine Relevanz hat?
Ja, ich bin ja zum einen, beruflich bin ich ja zum einen Psychosentherapeut in der Klinik und nebenberuflich leite ich ein Aus- und Weiterbildungsinstitut für Psychotherapie hier in Hamburg. Und da geht es ja auch immer darum, Kollegen, Kolleginnen letztlich zu interessieren, so zu begeistern, dass sie eben die psychodynamische Theorie und auch Kulturtheorie, aber auch als Behandlungsmethode letztlich sich dafür entscheiden. Und Freud hat ja die Psychopathologie des Alltagslebens eigentlich als Werbeträger verwendet. Ich habe ja von diesen vielen Auflagen und Übersetzungen gesprochen. Und er hat später in den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse einen ganzen Abschnitt, nämlich den ganzen ersten Teil, nochmal den Fehlleistungen gewidmet. Und diese Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, die hat er den ersten Teil auch wirklich gehalten. Und zwar in Wien 1915-16 und dann nochmal wiederholt 16-17 für Hörer aller Fakultäten. Also man würde heute sagen, im Studium irgendwie Generale. Dann sind diese Vorlesungen gedruckt und publiziert worden. Also es hat eine unglaubliche Breitenwirkung irgendwie gehabt. Und man könnte sagen, dass diese Bücher sowas und diese Vorlesungen der Podcast des frühen 20. Jahrhunderts einfach waren. Er wollte damit den Glauben daran wecken, dass, und das steht in der Psychopathologie des Alltagslebens, dass es unbewusstes Denken und ungewusstes Wollen gibt. Ja? Und das musste man erstmal unter die Leute bringen. Und dafür hat er diese Schrift oder diese Schriften letztlich irgendwie verwendet. Mhm. Und wir machen ja einmal im Jahr so eine Summer School für Studierende der Medizin und Psychologie. Und mir ist aufgefallen, wir haben in den 10 Jahren, wo das jetzt läuft, noch nie uns mit den Versprechern und Verlesern, also den Fehlleistungen beschäftigt. Das muss unbedingt nochmal irgendwie auch nachgeholt werden, denke ich.
Da ist auch was vergessen worden.
Da ist echt was vergessen worden und versäumt worden, das denke ich auch. Und was so meine klinische Arbeit angeht, also wie gesagt, arbeite ich ja klinisch mit Psychosepatienten, muss ich ehrlich sagen, dass ich eher vorsichtig bin im Umgang mit fraglichen Versprechern. Und zwar deswegen, weil es oft schon schwer zu sagen ist, ob so ein falsches Wort, ein Versprecher, so ein deplatziert wirkendes Wort wirklich ein Versprecher im Sinne der Fehlleistungen ist, worin ein psychischer Konflikt klassischer Art seinen Ausdruck findet. Weil spätestens dann, wenn sogenannte formale Denkstörungen das geordnete Sprechen mehr oder weniger beeinträchtigen, kann man, glaube ich, mit dem neurosepsychologischen Konfliktmodell das eben nicht mehr unbedingt erklären. Da kann es schon sein, dass die Worte so schräg werden und die Sätze und die Grammatik sich auflöst, dass man von der Schizophasie gesprochen hat. Da kommt es dann zu Neuprägungen, sogenannten Neologismen. Aber was ich mache, ich schenke diesen Versprechern, ich nenne sie einfach mal trotzdem so, genauso alle Aufmerksamkeit, genauso wie den Fehlleistungen von uns, wenn ich so sagen darf, Stadtneurotikern, weil ich diese schizophasischen Wendungen erstmal als verkappte Versuche von Mitteilung verstehe, die man versuchen kann, erstmal auf sich zukommen zu lassen, aufzunehmen, auf sich wirken zu lassen, sich selber auch bereit zu sein, im Denken verstören zu lassen, ohne eben gleich verstehen zu wollen, was damit gesagt sein soll, dass hat gegebenenfalls Zeit, braucht Zeit, zusammen mit dem Patienten oder gelingt eben auch nicht. Und als du mich zu dem Podcast eingeladen hast, habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen reiten lassen und dachte ich mir, jetzt sprichst du oder machst du einen Patienten mal auf so eine Fehlleistung oder einen fraglichen Versprecher aufmerksam. Und dann sagte der in der Sitzung, das ist noch keine 2 Wochen irgendwie her, sagte er zu mir, also der Mann ist mir Subjekt. Und er wollte offensichtlich sagen, ist mir suspekt. Und ich habe dann gesagt, da hätte er sich ja wohl gerade irgendwie versprochen. Und dann hat er mich nur so gnädig irgendwie so angelächelt und ist darüber hinweggegangen. Und ich habe irgendwie gar nicht so weiter nachgehakt und habe mich natürlich hinterher gefragt, warum eigentlich nicht? Und ich denke mal, vielleicht, weil ich intuitiv dachte, dass die Analyse dieser Fehlleistung doch an die psychische Substanz gehen könnte. Das ist ein Patient, der sich gern selber so als Dandy stilisiert und der Mann, der im Subjekt war, wie er sagt, da gab es offensichtlich eine Konkurrenz, den hat er als Nebenbuhler um eine Frau erlebt und er hat ihn so als Snob bezeichnet. Und im Versprecher ersetzt er ja, man könnte sagen, für einen kurzen Moment in so eine paranoide Position geratend, das Suspekt durch Subjekt. Man könnte sagen, wenn er versucht, sich erst vom Konkurrenten durch Entwertung abzugrenzen, also den Dandy vom Snob zu unterscheiden, wenn das scheitert, dann kann eben aus dieser paranoiden, suspekten Atmosphäre eine psychotische Verschmelzung des Dandy mit dem Snobthron. Er ist mir Subjekt, also der andere übernimmt mich. Es droht dann eine psychotische Er-Mir-Subjekt-Objekt-Fusion. Und das vielleicht so als Versuch irgendwie zu erklären, warum ich so gehemmt war, diesem Versprecher mit dem Patienten weiter so therapeutisch auf die Spur zu kommen. Ja. Aber es sind nicht alle so zimperlich wie ich. Also ein sehr schönes Beispiel findet sich von einem englischen Psychose-Psychotherapeuten Bion. Der hatte da irgendwie gar keine Scheu. Mhm. Er hat mal in einem Artikel sehr schön beschrieben, wie einem Patienten, der über seine Arbeit sprach und was er so für Schwierigkeiten hatte, das Wort selexuell entschlüpft sei. Und dann sagt Bion zu ihm, was war das? Fragte ich ihn. Und dann sagt der Patient, ach nichts, zwei Worte bestiegen einander und verkehrten sexuell. Und dann sagt Bion, Sie haben das Gefühl, dass Ihnen Ihre Worte nicht helfen wollen, wenn Sie es wünschen, sondern stattdessen sexuell miteinander verkehren.
Wow.
Das ist schon ziemlich dolle, ja? Also, das sind für mich so richtige Urszenen, nicht nur Urszenen der Psychose, sondern Urszenen von Schizophasie, aber auch Urszenen unserer aller Sprache, auch wenn die Sprache des Normalen, in Anführungsstrichen, symbolisch und nicht so konkret und konkretistisch letztlich fungiert so.
Ja.
Und da sind eben auch ganz viele Quellen letztlich von Sprachwitz und ja auch amüsanten Ausläufern, die man dann auch in der Literatur findet. Und ich habe gedacht, vielleicht bringe ich noch mein literarisches Beispiel, was mir da sehr gut gefällt, wo ja auch der Sprachwitz und auch das Versprechen nochmal ja, eine besondere Form findet. Ganz kurzes Gedicht. Lichtung. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht fell wegserm. Werch ein Irrtum. Also soweit Ernst Jandl mit dem Versprecher, mit dem Vertun zwischen links und rechts oder lechts und rings, was ich unglaublich schön finde. Also auch welche Übergänge zur Literatur das Ganze dann auch findet.
Ja, ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir kaum finden. Also vielen Dank für das faszinierende Gespräch.
Gerne.
Gut, und dann tschüss.
Tschüss.